Ja, jetzt haben wir in der Einleitung schon ein bisschen davon gehört, was so alles zum Christfest, zu Weihnachten passiert ist vor 2000 Jahren in der Zeit des Neuen Testaments. Und einige von euch haben ja auch sich gleich daran erinnert, da ist der Zacharias, und andere würden vielleicht dann auch noch dazu kommen, dass dann noch die Szene ist, wo die Hirten kommen und wo die Weisen aus dem Morgenland kommen und wo Josef und Maria dann im Tempel in Jerusalem sind. Und da gibt es ja so eine ganze Menge dieser Ereignisse. Und eine, die ich heute herausgreifen will, in die ja, wenn wir uns das so korrekt vor Augen führen, dann schon 9 Monate vorher stattgefunden haben muss, also so ungefähr. Das ist dann, wo Maria schwanger geworden ist, also die Ankündigung der Maria, wo der Engel ihr erscheint. Und das ist ja auch eine ganz, finde ich, spannende, beeindruckende Geschichte, von der es schön ist, dass uns das im Neuen Testament überliefert ist. Und erstmal hören wir auf den Text, also aus Lukas Evangelium in Kapitel 1 ab Vers 26. Und dann werde ich einige Gedanken dazu weitergeben. Lukas 1, Vers 26 und folgende.
Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei.
Ja, danke schön. Also wenn wir die Gelegenheit hätten, würde ich euch ja gerne mitnehmen, heute einmal Nazareth zu besuchen. Also das ist eine Stadt, die liegt im heutigen Staat Israel, relativ im Norden in Galiläa. Ist übrigens eine Stadt, die überwiegend arabisch geprägt ist. Also wenn ihr da schon reinkommen würdet, würdet ihr merken, im Vergleich zum Verkehr in Bösingfeld sieht das anders aus. Auch viel ungeordneter. Also wo ich mir immer wieder denke, na, das haben wir in Deutschland ja doch anders. Da hast du so die Hauptverkehrsstraße, geht durch Nazareth durch, und immer wieder plötzlich mitten auf der Straße kehren Leute um, drehen da, der ganze Verkehr bleibt stehen und so. Also wo ich immer wieder den Eindruck habe, jetzt bin ich so im Orient. Und ja, wenn du da bist in Nazareth, dreht sich heute schon ganz vieles auch um die Geburt, also Jesus, der da aufgewachsen ist, um die Ankündigung an Maria, die ersten Jahre, die er verbracht hat, bis dahin, wo er seine Predigt gehalten hat und dann die Stadt verlassen hat Richtung Kapernaum am See Genezareth. Und wenn ihr da seid, dann gibt es gleich auch mehrere Orte, an denen an dieses Ereignis, was wir gerade gelesen haben, erinnert wird. Und alle diese Orte erheben von sich den Anspruch, die Originalorte zu sein. Das ist in Israel manchmal so etwas schwierig. Insbesondere streiten sich dort die Katholiken und die Orthodoxen um die wirklich authentischen Orte. Die freien Evangelischen, ja, die kommen gar nicht vor. Also da müssten wir noch so einen eigenen Ort müssten wir dann aufmachen, aber nein, das gibt es nicht. Und weil die Geschichte auch nicht so ganz genau beschreibt, wo das ist, wenn ihr jetzt zugehört habt, da finden wir nämlich keine genaue Beschreibung, wo ist denn die Maria überhaupt, als ihr der Engel erscheint. Deshalb gibt es tatsächlich auch etwas unterschiedliche Auslegungsweisen. Also die eine Kirche, das ist die orthodoxe Kirche, die ist an einer Stelle, wo früher die Quelle war. In Nazareth. Und da ist dann die Interpretation der orthodoxen Kirche: Naja, Maria, die war gerade beim Wasserholen, die war an dieser Quelle und da erscheint ihr dieser Engel. Von der Geschichte her könnte sein. Die größere Kirche, eine der größten Kirchen des ganzen Nahen Ostens überhaupt, also flächenmäßig zumindest, das ist dann die Verkündigungskirche mitten in der Stadt Nazareth. Ziemlich modern, also modern ist jetzt nicht uralt, die Kirche, die ist so aus den 50er, 60er Jahren gebaut worden und da mit viel Beton und so weiter da drin. Und da sind dann unten integriert so einige Mauerreste aus der Zeit des Neuen Testaments, von denen dann die katholische Kirche sagt, so das ist das Haus, in der Maria und Josef gewohnt haben. Ob das nun wirklich das Haus ist, kann keiner so ganz genau sagen, aber auf jeden Fall sind da so Steine aus dieser Zeit und ja, das könnte sein, weil Nazareth damals gar kein so großer Ort war. Also Nazareth war erst etwa 100 Jahre vor der Geburt Jesu gegründet worden, noch nicht so uralt. Das waren in erster Linie Auswanderer aus Judäa. Und zwar Judäa im Süden, also um Jerusalem, Bethlehem herum. Da ist es landwirtschaftlich schwierig, ist trocken, man kann nicht sehr viel da betreiben. Also zogen viele Leute aus dieser Region in den Norden Israels, wo es fruchtbarer ist, um dort ihre Zukunft zu gestalten. Und dass Maria und Josef eben aus dem Süden, aus Judäa kamen, das wissen wir im weiteren Verlauf der Weihnachtsgeschichte, weil sie nämlich durch die Volkszählung dahin gehen mussten, woher sie eigentlich stammten. Das war dann ja Bethlehem. Also das heißt, die passten auch dazu. Das heißt, die waren nicht schon seit Generationen dort in Nazareth, sondern erst relativ frisch dort angekommen, also von ihrer Vergangenheit her. Der Begriff Nazareth kommt vom hebräischen Netzer und das bedeutet so viel wie der kleine Trieb, der aus einer Wurzel heraus wächst. Und alle, die jetzt die Bibel kennen, erinnern sich natürlich, oh, das ist ja alttestamentliche Prophezeiung. Da wird ein Spross aufgehen in ein Netzer, steht da auch, aus Jesse, also aus dem Stamm, wo der Herr der David kam. Und interessanterweise ist das irgendwie auch in der Bezeichnung des Ortsnamens Nazareth schon enthalten. Also ob Gott das so gemacht hat oder ob das dann Zufall ist, das wissen wir nicht ganz genau. Aber immerhin interessant, gibt es da so eine Verbindung. Wenn ihr jetzt also mitten in Nazareth seid, viel Verkehr ringsherum, ein orientalischer Bazar gleich nebenan, durch den du durchgehen kannst, und dann kommst du bei dieser Verkündigungskirche heraus, was da beeindruckend ist, die ist heute der Maria geweiht, und da sind, also gefühlt, ich habe es nicht nachgezählt, gefühlt sind da hunderte von Marienbildern überall an der Wand angebracht, draußen schon im Hof und dann in der ganzen Kirche, aus allen möglichen Ländern. Also gibt es auch eine amerikanische Maria, sieht so ein bisschen nach Weltraumfahrer-Maria aus, nicht? Also so mit Metall überall daran und so. Und da siehst du halt eine koreanische Maria, die Augen so länglich und das Gesicht so ist rund, so koreanisch und aus allen möglichen Ländern. Und da merkst du also, okay, bei dieser Kirche geht es wirklich jetzt um Maria. Und in der Geschichte, bei der Verkündigung spielt natürlich Maria auch eine ganz wichtige Rolle. Also wenn ich mir das anschaue, und ich war schon ein paar Mal da, dann ist es so, irgendwie lese ich mir dann auch noch gerne mal die Geschichte durch, was da passiert ist. Aber so richtig vorstellen kann ich mir das bei der Kirche nicht, weil die stand natürlich damals noch nicht. Wenn ich mir das vorstellen will, und wenn ihr jetzt mich begleiten würdet auf eine Reise dahin, dann würde ich mit euch gehen ins Nazareth Village. Das ist so ein kleines Freilichtmuseum, direkt so am Rande der Stadt. Da ist so ein kleines Dörfchen aufgebaut, so wie das zur Zeit des Neuen Testaments gewesen war. Und die Leute, die das betreuen, die sind dann auch so gekleidet, wie man zur Zeit des Neuen Testaments gekleidet war. Und das finde ich also eine ganz tolle Sache, wie sie das da gemacht haben. Denn wir müssen uns vorstellen, Nazareth war damals keine Stadt, natürlich auch nicht mit so viel Verkehr. Das war eher ein kleines Dorf. Jeder kannte jeden, da konnte man in ein paar Minuten durch die Stadt hindurch laufen. Und das kann man sich eher so vorstellen. Und in einem der Häuser, da ist die Hanna, also sie heißt tatsächlich so, ist eine arabische Christin, die macht das schon seit Jahren. Und die führt dann so vor, was haben denn Frauen damals zur Zeit des Neuen Testaments so gemacht? Also da bekommt man dann, so wie hat man damals gewebt, so ein Webstuhl aus der damaligen Zeit, wie hat man da gekocht und so. Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Da kann man sich vorstellen, so ähnlich muss das auch bei der Maria gewesen sein, als ihr der Engel Gabriel erschienen ist. Also die ist irgendwo bei der ganz normalen Hausarbeit. Die Maria war wahrscheinlich damals, soweit wir das rekonstruieren können, so ungefähr so zwischen 14 bis 16. Weil das war das normale Alter, in dem du langsam dir überlegt hast zu heiraten. Da war dann so das Erwachsenenalter, es kam man da herein, da merken wir, heute läuft das etwas anders, aber damals war das so gewöhnlich. Im Normalfall wohntest du zu diesem Zeitpunkt im Haus deiner Eltern. Das ist bei Maria höchstwahrscheinlich auch der Fall. Wir lesen ja in der Geschichte, dass sie verlobt war, aber noch nicht verheiratet war. Und als Single alleine zu leben, das ging nicht, in dem Alter vor allem auch gar nicht und in dem Dorf auch nicht. Also die größte Wahrscheinlichkeit ist, sie wohnt bei den Eltern. Und ja, was machst du da? Ja, da hilfst du mit im Haushalt. Und also ist sie bei irgendwelchen solchen Sachen mit dabei, die Nahrungsmittel davor zu bereiten, irgendwas aufzuräumen, zu fegen, zu kochen, zu backen, zu irgendetwas macht sie da. Und in dieser Situation kommt plötzlich dieser Engel. Oder vielleicht holt sie auch gerade, wie die orthodoxe Kirche sagt, das Wasser vom Brunnen. Kann auch sein. So irgendwo bei der Verrichtung der alltäglichen Arbeiten begegnet ihr da ein Engel. Und in der Geschichte wird nicht ganz genau deutlich, ob sie den Engel auch als Engel erkannt hat. Also, weil manchmal in der Bibel lesen wir das ja, als Abraham Besuch von Engeln bekommt, dann denkt er erst einmal, das sind ganz normale Menschen. Das ist ganz häufig in der Bibel so, dass Engel nicht immer so auftreten wie die Engel, die Cherubim, die um den Thron Gottes herum sind mit den vielen Flügeln und dann heilig rufen, sondern auf der Erde, dass häufig Engel auftreten und sehen äußerlich aus wie ganz normale Menschen. Und immerhin ist es auch so, die Maria fällt nicht gleich zu Boden, was sie möglicherweise sonst bei einem Engel getan hätte, den sie erkennt, hätte, um zu sagen, oh, nicht, also was ist jetzt, was passiert mir da? So ähnlich wie vielleicht die Hirten auf dem Feld, bei denen war das ja die Reaktion, gleich zu Boden fallen, die Heiligkeit Gottes ist da. Das ist bei ihr gar nicht. So scheint es naheliegend zu sein, diese Engel war nicht so direkt als Engel sofort erkennbar, sondern sie hielt ihn erstmal für einen ganz normalen Menschen, weshalb sie sich auch gefragt hat, was macht der überhaupt hier? Eine ganz berechtigte Frage. Zumal eine berechtigte Frage, wenn du dich nicht im öffentlichen Leben aufhielst. Und scheinbar ist ja, Maria hat so ein Zwiegespräch mit dem Engel, da lesen wir nicht von vielen Menschen ringsherum, die das alles mitbekommen. Also irgendwo ist sie da relativ allein bei ihrer Arbeit und dann erscheint ihr da ein Mann, den sie nicht kennt. Und das ist in einem kleinen Dorf in Galiläa ja eine riesige Ausnahme. Und was macht er hier? Einige wissen sicherlich auch, dass im orientalischen Raum, zwar egal, ob dann jüdisch oder sonst wie, da war es so, dass ein fremder Mann hat in deiner Wohnung auch gar nichts zu suchen. Also das heißt, hier ist die Überraschung erst einmal, was tut der hier? Was ist das für ein Mann, der mich da plötzlich anspricht und mich grüßt, gegrüßt, seist du Maria? Ja, was will der denn jetzt? Also erstmal, der hätte doch anklopfen müssen oder sich erstmal beim Vater melden oder so. Und jetzt ist der da plötzlich da, fängt mit mir an zu sprechen. Und das wirkt irgendwie auch so seltsam da, wo Maria angesprochen wird, weil das ist so feierlich, was da passiert. Und irgendwie während des Gesprächs ahnt sie natürlich, da steckt mehr dahinter. Das ist jetzt nicht irgendein Besucher, der von irgendwoher kommt, sondern da ist jemand, der kommt von Gott. Und sie kann scheinbar auch gar nicht nachvollziehen, woher der jetzt gekommen ist. Hat ihn weder gehört, noch klopfen, noch sonst was. Also der ist jetzt bei der Maria und spricht mit ihr. Und dann kommt ja dieses relativ knapp zusammengefasste Gespräch, was viel Potenzial bietet, um dadurch geschockt zu werden. Also da ist nämlich die Maria, die ja grob gefasst die Ankündigung bekommt, Maria, du wirst schwanger werden. Naja, das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so schockierend, weil sie war eine junge Frau, hatte auch vor, bald zu heiraten und von daher dann schwanger zu werden, ja, damit rechneten die meisten. Das war ja sogar erwünscht. Aber hier kommt das, nein, du wirst schwanger werden, Maria, noch bevor du geheiratet hast und bevor du noch irgendwie mit einem Mann geschlafen hast. Und das ist ja auch der Einwand, den Maria hat, dass wie soll das gehen? Also schwanger werden, okay, das ist halt so als junge Frau, besonders wenn ich dann verheiratet bin. Aber wie soll das denn gehen, wo ich doch noch gar nicht verheiratet bin? Und da sagt dann der Engel ja, dieses Kind, das wird eben nicht auf natürlichem Wege entstehen, sondern das wird durch Gott geschaffen werden. Also ohne, dass du jetzt verheiratet bist und ohne, dass du mit einem Mann zusammengeschlafen hast. Und das wird für eine Maria erstmal sehr überraschend gewesen sein, weil wir alle wissen ja, dass das so nicht passiert. Also hätte ich jetzt in der Seelsorge, eine junge Frau würde zu mir kommen und sagen, Michael, ich bin schwanger, dann frage ich ja und so. Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Dann würde ich schon erstmal sagen, na, mach mir jetzt nichts vor. Nicht? Also Kinder kommen nicht einfach so. Du schläfst nicht in der Nacht und zack, morgens wachst du auf und hast plötzlich ein Kind. Nee, so geht das im Normalfall nicht. Sondern, ja, und bei der Maria, da ist ja dann die Frage, ja, wie kann das denn sein? Also rein biologisch geht das ja gar nicht. Und das wusste die Maria auch. Und woher kommt dann das Kind? Und die musste natürlich auch damit rechnen. Ja, wenn ich jetzt hinterher zu meinem Vater gehe nicht, und sage, Papa, übrigens, ich bin schwanger. Was? Wie kommt denn das? Naja, es war ein Engel da, der hat mir gesagt, ich werde schwanger werden. Auch schwierig, oder? Jetzt für alle diejenigen, die Väter sind und eine Tochter haben, stellt euch vor, eure Tochter käme zu euch und würde sagen, Papa, da war ein Engel, der hat gesagt, ich werde schwanger. Ja, zu Recht würden wir wahrscheinlich als Väter dann auch gewisse Bedenken haben und sagen, ja, was sind das für komische Geschichten? Kannst du ja nichts Originelleres ausdenken oder so. Also das klingt ja ganz komisch, weil wo passiert das? Ja, nach der Bibel ist so etwas ja auch das erste Mal passiert, dass da ein Engel kommt und ohne irgendetwas. Also selbst bei den Kindern, die im Alten Testament entstanden sind, also wie bei der Hanna des Alten Testaments, wo der Samuel geboren wird, da steht ja nicht, dass sie nicht mit ihrem Mann geschlafen hat, sondern nur, dass Gott das Wunder getan hat, dass die, die eigentlich unfruchtbar wäre, dann fruchtbar geworden ist. Aber dass irgendeine Frau, die gar nicht verheiratet ist, nichts mit Männern zu tun hat, schwanger geworden ist, also finden wir sonst in der Bibel nirgends. Und das ist ja das ganz Besondere, was da passiert. Und die Maria wird daran gedacht haben müssen, diese Sache, wenn die so passiert, wird mir ziemlichen Ärger einbringen. Nämlich, wir müssen ja vor Augen haben, im Alten Testament war das ja ziemlich deutlich geregelt. Also wenn du vor der Ehe zusammen geschlafen hast, also dann schnellstens heiraten, eine Option. Wenn du aber verlobt bist, was sie ja dann war, dann galt das rein juristisch schon so ähnlich wie verheiratet. Und dann schläfst du mit einem anderen Mann, dann galt das wie Ehebruch. Na, und da wissen wir im Alten Testament, das hieß Steinigung. Also alles nicht so angenehm. Und wir lesen ja auch dann in der weiteren Geschichte, dass der Josef auch seine Zweifel hatte. Aber weil er die Maria so sehr liebte, dann wollte er weggehen, damit die Schuld auf ihn fällt. Und die Leute denken, okay, ich habe mit meiner Verlobten geschlafen, aber er wollte auch nicht, dass sie gesteinigt wird. Also nicht, war immerhin ein netter Kerl, so aus den Märchen werden heraus. Und dann erscheint dem Josef ja noch ein Engel. Und der sagt ihm auch, Josef, du musst nicht weglaufen, du musst auch keine Angst haben, Maria hat mit niemandem geschlafen, sondern dieses Kind ist durch einen übernatürlichen Eingriff Gottes entstanden. Das muss für den Josef auch schwierig gewesen sein, aber scheinbar durch den Engel hat er es im Traum dann geglaubt und da, wo Maria ihm das erzählt hat, da schien das irgendwie unvorstellbar. Übrigens ist ja interessant, dass diese Sache der Entstehung von Jesus durch einen Eingriff Gottes, das glauben weltweit ja nicht nur, das sind nicht nur Christen von überzeugt, dass Gott hier ein außerordentliches Wunder getan hat, das glauben auch alle Muslime. Weil das steht sogar so im Koran. Nicht? Im Koran steht dann drin, Jesus ist der einzige Mensch in der ganzen Weltheitsgeschichte, der steht im Koran, der durch ein Wort Allahs, also durch ein Wort Gottes, gezeugt worden ist. Das finde ich ja ganz spannend, dass solche Sachen dann übernommen worden sind und dass die Leute, die zwar nicht sagen, dass Jesus Gott ist und auch nicht sagen, dass er für unsere Sünden gestorben ist, aber dass sie fest davon überzeugt sind, Jesus ist der Einzige, der durch einen übernatürlichen Eingriff Gottes entstanden ist, eben durch ein Wort, was Gott ausgesprochen hat, wo die Maria schwanger geworden ist. Die Maria jedenfalls, die stellt dann einige berechtigte Fragen und am Ende, und das ist ja wahrscheinlich der Höhepunkt der ganzen Geschichte und damit auch das, wo Maria am stärksten sich auszeichnet, das sagt sie ja, und mir geschehe, wie der Herr will. Also das heißt hier, trotz meiner Einwände, die berechtigt sind, weil da gibt es Schwierigkeiten durch die Eltern, durch die Nachbarn, durch den Josef, wie soll ich denen das erzählen, die sehen den Engel doch nicht, jetzt müssen sie mir einfach glauben und naja, das Glauben ist dann schon schwierig, weil sowas ja das erste Mal in der Weltgeschichte passiert und nachher eben auch nicht mehr, aber sie lässt sich darauf ein. Und dann wissen wir, einige Monate später, also 9 Monate später, dann wird Jesus in Bethlehem geboren, weil sie ja durch die Steuerlisten dann dahin ziehen mussten und dann das Kind dort geboren wird. Wenn wir die Frage stellen, wann war das genau? Einige, die genau zugehört haben, da steht im 6. Monat. Und jetzt könnte man sagen, okay, nehmen wir den hebräischen Kalender, zählen dann durch, zack, 6. Monat, das ist der Tag, wann Jesus gezeugt worden ist und 9 Monate weiter, dann wüssten wir auch ganz genau, wann das Geburtsdatum ist, was ja höchstwahrscheinlich eben nicht der 24. Dezember ist, sondern irgendeins, wir wissen es halt nicht genau. Allerdings am Ende des ganzen Textes, dann steht da nochmal, und das war im 6. Monat der Schwangerschaft von Elisabeth. Also das heißt, dieser 6. Monat, der am Anfang erwähnt wird, ist nicht der 6. Monat im jüdischen Kalender, sondern das ist der 6. Monat in der Schwangerschaft von Elisabeth, die ja auch auf übernatürliche Art und Weise schwanger geworden ist, weil sie schon sehr alt war und die dann den Johannes den Täufer gebiert. Und hier merken wir, die waren irgendwie schon, hatten die miteinander zu tun von Kindheit an. Und Johannes der Täufer war, wie wir hier genau wissen, dann 6 Monate älter als Jesus Christus. Also ähnlich alt, aber 6 Monate älter, so ein kleines bisschen älter, spielt dann aber keine große Rolle. Und Maria geht ja hinterher auch noch zu der Elisabeth, um mit der auszutauschen. Und dann sagt sie, also mein Kind ist so und bei deinem Kind ist es so. Und dann sprechen die sich gegenseitig, geleitet durch den Heiligen Geist, auch nochmal den Segen Gottes zu. Und die Maria konnte dann auch noch erwähnen, der Engel, der mir erschienen ist, der hat gesagt, mein Kind, der wird auf dem Thron David sitzen bis in Ewigkeit. Wahrscheinlich wird die Maria auch lange sich überlegt haben, was bedeutet denn das? Denn der Herodes sitzt doch fest auf dem Thron und der will gar nicht, dass irgendjemand anders an seine Stelle tritt. Und wenn sie jetzt genau das als wörtliche Interpretation nimmt, was ihr vorher gesagt worden ist, dann hat das ja so genau auch noch gar nicht stattgefunden. Weil Jesus ist ja nicht irdisch hinterher König geworden in Jerusalem, sondern das bedeutet, Jesus ist dann ja übernatürlich König geworden, also König der ganzen Welt. Aber wir lesen dann ja auch noch in der Offenbarung im Neuen Testament, wie im Alten Testament bei den Propheten, dass wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, dass er dann von Jerusalem aus nicht nur Israel, sondern die ganze Welt regieren wird. Und höchstwahrscheinlich ist diese Ansage des Engels zu Maria bezieht sich genau darauf. Also dass das sich noch nicht erfüllt hat, dass es sich aber noch erfüllen wird, zumindest in dieser ganzen Tragweite. Also dass er wirklich Herrscher wird über ganz Israel und dann steht ja auch in Ewigkeit. Also das war nicht nur gemünzt für so eine kurze, begrenzte Zeit, die er damals lebte, sondern für die gesamte weitere Zukunft. Ja, wenn wir uns das jetzt so näher anschauen, dann merken wir, ist eine spannende Geschichte, interessante Geschichte, die uns auch zum Glauben herausfordert. Es gibt auch heute viele Leute, die sagen dann eben, na, Jungfrauengeburt kann ich mir so gar nicht vorstellen. Und wahrscheinlich keiner von uns kann sie sich so ganz genau vorstellen. Aber dann dazu zu kommen, weil ich es mir nicht vorstellen kann, kann es nicht gewesen sein. Ja, das ist dann wieder in der Bibel ein Problem, weil dann stolpere ich in fast jedem Kapitel der Bibel über irgendetwas, was ich mir so nicht genau vorstellen kann. Sondern hier geht es ja darum, naja, wenn Gott das will, also wenn er die ganze Welt mit einem Wort schaffen kann, wenn er auch sonst noch die Toten auferwecken kann, ja, wieso soll er denn jetzt nicht auch ein Baby entstehen lassen, ohne dass es auf natürlichem Weg gezeugt ist? Und im Alten Testament wird das ja schon vorhergesagt. Und manche Theologen weisen auch darauf hin, naja, das, was da steht, könnte auch Almar, der Begriff, könnte auch übersetzt werden mit eine junge Frau, wird schwanger werden, ein Kind bekommen. Allerdings muss man dann sagen, dann wäre diese Prophezeiung eigentlich keine Prophezeiung mehr. Also wenn ich euch jetzt sage, ich habe ein ganz besonderes Geheimnis für euch, eine junge Frau wird schwanger werden. Dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, das passiert bei uns in der Gemeinde jedes Jahr. Oder? Naja, weil junge Frauen, wenn sie verheiratet sind, haben es so an sich, dass sie schwanger werden. Also nicht immer, aber häufig, nicht? Und naja, wenn das ein Prophet vorhersagen würde, dann würde ich sagen, naja, also mit deiner prophetischen Kunst ist nicht weit her. Das ist ungefähr so, als wenn ich sagen werde, morgen habe ich wieder Hunger oder so, nicht? Ja, das ist ziemlich naheliegend. Deshalb, natürlich wollte der Prophet sagen, es passiert etwas Außerordentliches, was noch nie passiert ist. Nämlich, dass eine Jungfrau, eine Frau, die eben nicht verheiratet ist und die noch mit keinem Mann geschlafen hat, dass die schwanger wird. Und wenn wir jetzt bei der theologischen Bedeutung sind, dann hat sich mancher wahrscheinlich auch schon die Frage gestellt, ja, wieso hat Gott das denn eigentlich so gemacht? Ich meine, hätte Jesus nicht auch auf natürlichem Weg gezeugt werden können? Und ich meine, wer sind wir schon? Wir sind ja nicht die Berater Gottes. Da würden wir sagen, ja klar, Gott hätte es auch anders machen können. Andere wichtige Personen der Geschichte der Bibel sind ja auch durch den Eingriff Gottes geboren worden, wie der Samuel, nicht, mit der Hanna, die eigentlich keine Kinder bekommen konnte, oder der Isaak, nicht, der auch auf übernatürlichem Weg, aber schon durch normalen Geschlechtsverkehr, aber dann, so war sie ja schon sehr alt, die Sarah, als sie das Kind bekommen hatte, hätte Gott auch machen können. Und es wird uns auch in der Bibel, soweit mir bekannt, keine deutliche Antwort gegeben, warum musste das denn jetzt Jungfrauengeburt sein? Deshalb können wir nur spekulieren. Und vielleicht sind wir mit der Spekulation richtig, vielleicht sind wir damit falsch. Es gibt dann Theologen, die haben gesagt, naja, es gibt ja in der Bibel, auch so sagt es Paulus, den ersten Adam, durch den die Sünde in die Welt gekommen ist, und den zweiten Adam, durch den sie aus der Welt herausgenommen wird, wenn wir auf die Sündenvergebung Jesu vertrauen. Und der erste Adam ist doch auch von keiner Frau geboren worden. Der ist doch auch durch einen übernatürlichen Schöpfungsakt Gottes entstanden, durch ein Wort Gottes, wo er sagt, und es werde ein Mensch. Und so muss der zweite Adam auch wie der erste Adam durch einen übernatürlichen Eingriff Gottes entstanden sein. Das ist durchaus eine mögliche Erklärung. Wir finden nur nicht in der Bibel, dass es genau so gewesen sein muss, aber es hätte so sein können. Also es gibt dann auch Leute, die sagen, beziehen sich auf den Kirchenvater Augustinus und sagen, ja, die körperliche Zeugung ist immer mit Sünde verbunden, weil Sexualität mit Sünde zu tun hat. Und jetzt ist Jesus ohne Sexualität geboren. Da würde ich allerdings sagen, ja, halte ich für theologisch etwas sehr problematisch, weil immerhin der Auftrag zur Vermehrung kommt ja noch vor dem Sündenfall in der Bibel, also noch bevor Sexualität irgendwas mit Sünde zu tun hat. Also dass Sexualität jetzt Sünde sei, finden wir weder im Alten Testament noch im Neuen Testament. Sie kann mit Sünde zu tun haben, aber dass das jetzt der Grund ist, halte ich für eher ein bisschen seltsam. Vielleicht wollte Gott auch einfach einen Unterschied machen, indem er deutlich machen wollte, dieser Mensch ist was ganz, ganz Außergewöhnliches. Denn wenn hinterher jemand auftritt und sagt, ich bin der Sohn Gottes, ja, solche Leute gibt es eben auch immer wieder mal, viele enden dann irgendwo in einer psychiatrischen Einrichtung und deshalb hier zu sagen, da ist in der Geschichte schon was Besonderes, da gibt es auch Zeugen, wie der Großes, die können sagen, von Anfang an ist das nicht gelaufen, wie es normal gelaufen ist, also weder bei der Geburt, wenn dann die Hirten sagen konnten, wir waren dabei, wir waren an der Krippe, bei uns sind die Engel erschienen. Also dass Gott da am Anfang schon deutlich machen wollte, hier ist etwas ganz Besonderes, da ist nicht nur der Anspruch eines Menschen, sondern Gott steht dahinter, indem er Jesus auf solch eine Art und Weise hat entstehen lassen. Also hundertprozentig genau können wir es nicht sagen, aber wir sehen ziemlich deutlich in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament wird uns gesagt, Jesus ist von einer Jungfrau geboren, ganz außerordentlich, ganz speziell und das war schon an diesem Zeitpunkt klar. Und Jesus wird dann von Anfang an auch gesagt, der wird Herrscher sein in Israel. Später, als Maria mit Elisabeth zu tun hat, dann steht auch noch, er wird zum Segen sein für alle Völker. Also auch da. Was übrigens schon Abraham verheißen worden ist, dass deine Nachkommen werden ein Segen sein für alle Völker. Also nicht mehr für Israel alleine, sondern alle sollen gesegnet werden durch Jesus. Alle sollen gesegnet werden durch die Nachkommen von Abraham. Das haben wir immer wieder. Also Gott hat nicht nur einen kleinen Teil der Menschheit vor Augen, sondern hat immer die gesamte Menschheit vor Augen. Also hier haben wir sowas ganz Besonderes Theologisches damit drin. Dann haben wir aber noch ein paar andere Punkte, die, glaube ich, uns herausfordern, die uns zum Nachdenken bringen können, weil sie so anders sind als das, was wir normalerweise so denken und planen. Also je nachdem, in welchem Alter du bist, bist du relativ jung, dann denkst du wahrscheinlich jetzt erstmal noch darüber nach, so, was will ich im Leben eigentlich machen? Also so die größeren Ziele, jetzt nicht die Kleinigkeiten, sondern so die großen Ziele im Leben. Ab einem bestimmten Alter ist das dann nicht mehr so stark im Vordergrund, weil, naja, du weißt, die Zeit ist begrenzt, da kommt wahrscheinlich nicht mehr so viel Großes, was du machen kannst. Dann kommt vielleicht mehr der Gedanke, ja, was bleibt denn jetzt von meinem Leben so längerfristig, dauerhaft? Ist alles so richtig schnell vergänglich dabei? Ist alles nach wenigen Jahren vergessen oder nicht? Und so finde ich einen Blick in die Bibel immer wieder ernüchternd, aber auch herausfordernd. Denn was hier auffällt, ist, dass uns von bestimmten Personen bestimmte Ereignisse genannt werden, wo sie richtig gehandelt haben oder wo sie falsch gehandelt haben. Und zwar Ereignisse, die wir nach unserem Plan gar nicht als so zentral oder wichtig ansehen würden. Also die Maria hat ja, nachdem sie schwanger geworden ist, nachdem Jesus geboren worden ist, noch ein relativ langes Leben gehabt. Wir lesen das im weiteren Verlauf auch der Apostelgeschichte, auch den Evangelien, dass Maria ja mit dem Jünger Johannes mitgezogen ist. Die Kirchengeschichte sagt uns, dass die dann gemeinsam noch nach Ephesus gezogen sind, in der heutigen Türkei, wo der Johannes Gemeindeleiter geworden war und dass sie dort dann verstorben ist. Hatte also noch ein relativ langes Leben, aber aus dem großen Teil ihres Lebens wissen wir eigentlich gar nichts. Wir könnten sagen, der Höhepunkt ihres Lebens, das, was uns bis heute in Erinnerung ist und was ihr Hauptauftrag aus der Sicht Gottes war, das ist dann diese Zeit als junge Frau, als junges Mädchen, eben 14, 16 Jahre alt. Und das andere, das kommt noch dazu, sollte sie auch durchaus alles mitmachen. Und so hat Gott manchmal andere Dinge, die ihm ganz besonders wichtig sind, und die im Mittelpunkt stehen und die uns deshalb auch erwähnt werden und alles andere, was wir daraus machen, was uns so richtig wichtig zu sein scheint, ist es vielleicht in den Augen Gottes gar nicht so sehr. Also wenn du heute jemanden fragen würdest, manche Leute so umfragen unter naja, so 20-Jährige herum, bei ganz vielen sagen so, ich werde Influencer. Also mit irgendwas ganz Tollem. Ich habe dann 1 Million Klicks und Zugriffe und so. Und da, wow, das ist ein richtiges großes Ziel. Ja gut, einige, die richtig gerne Sport machen wollen, auch vielleicht gerne super Fußballer werden, viel Geld verdienen, gut spielen und so weiter. Dann gibt's noch so ein paar Ziele, die man dann so hat. Aber hier müsste man sagen, alle solche Ziele, oder sei es etwas seriöser, irgendwie im Beruf oder heiraten oder so, all diese Ziele sind ja nicht falsch. Aber ich glaube, wenn wir die Geschichte von der Maria so vor Augen nehmen, dann ist es wichtig, auch in den scheinbaren Nebensächlichkeiten unseres Alltags offen und sensibel dafür zu sein, wo will Gott dich gebrauchen? Also wo ist da etwas, wo Gott dich gebrauchen will für eine Sache, die vielleicht in dir, bei dir selbst oder in deiner Umgebung, an der du bist, gar nicht als so groß wahrgenommen wird? Also da ist jetzt keine, Maria hat keine Schlachten geschlagen, hat nicht unbedingt etwas ganz Besonderes erfunden oder so, hat kein ganzes Reich regiert, ist nicht super reich geworden durch Geschäfte oder so etwas. Und trotzdem ist die Maria uns in Erinnerung geblieben, weil sie an dieser Stelle, wo Gott gesagt haben, so jetzt kommt es darauf an, hat sie eigentlich gar nicht viel geleistet. Also sie hat ja auch nicht viel gemacht in dem Moment. Sondern einfach gesagt, nee, ich bin jetzt bereit dafür, was Gott mit mir vorhat. Und dass das manchmal im Alltag, und zwar egal in welchem Alter du bist du jung oder bist du alt, jetzt nicht nur darauf zu hoffen, irgendwo gibt's den ganz großen Tag, und das merke ich dann auch sofort, und oder irgendwie gibt's das ganz große Projekt, und das ist jetzt so mein Lebensinhalt. Also wenn es so ist, ist ja auch super. Aber dass manchmal so Gott auch kleinere Sachen gebraucht, wie Begegnungen mit anderen Menschen, wie wo Gott sagt, so in dieser Stelle möchte ich, dass du treu bist und das tust und vielleicht sogar etwas tust, was für andere ganz seltsam wirkt, aber du wirklich sicher bist, dass das von Gott dran ist, an der Stelle zu tun, was dir erstmal keinen Vorteil bringt, sondern wie bei der Maria sogar einen Nachteil zu bringen scheint, dass du dann dazu bereit bist, ja, das mache ich jetzt. Also hier geht es natürlich nicht darum, jede Spinnerei dann gleich als Führung Gottes auszugeben, das auch nicht. Aber diese Offenheit zu haben, dafür Gott ins eigene Leben hineinsprechen zu lassen und dann auch bereit zu sein, Dinge anzugehen dafür, die jetzt äußerlich mir nicht zu bringen scheinen, oder aber die im Sinne Gottes eine ganz große Rolle spielen. Also weil wäre ja spannend zu sehen, wenn wir einmal vor Gott stehen und dann wirklich so präsentiert wird, was haben wir da alles so gemacht und getan, immerhin sagt ja Jesus auch, dass wir für alle unsere Worte Verantwortung tragen, also dass irgendwie das ja schon in Erinnerung ist. Und dann wäre ja spannend zu sehen, was Gott denn da ganz besonders wichtig war in deinem Leben, in meinem Leben. Vielleicht sind dann ganz andere Prioritäten, als wir das jetzt so setzen. Vielleicht denkst du, naja, also da, wo ich jetzt so richtig toll, ich habe den Uni-Abschluss gemacht, ich habe das Haus gebaut, ich habe das gemacht, und ich denke, das wird bei Gott ganz besonders hoch angesehen. Und vielleicht kommt das nur unter ferner Liefen vor. Vielleicht kommt dann vor, da bist du einem Menschen begegnet und hier bist du in echter, selbstloser Nächstenliebe, hast du dir Zeit für den genommen, dich eingesetzt. Vielleicht. Vielleicht wirst du dann da sehen, hier warst du treu und da bist du zu einem Menschen gegangen und dadurch, dass du ihm das Evangelium erklärt hast, hast du es jetzt richtig verstanden und das war die Lebenswende bei diesem Menschen. Vielleicht so etwas. Vielleicht irgendwie so etwas. Und hier bei Maria war es ja ganz offensichtlich, weshalb die Bibel es ja so außerordentlich betont. Da war es dieser Einschnitt als relativ junge Frau, wo sie bereit war, da auf Gott zu hören, so ein Höhepunkt im Leben. Also wenn wir über unser Leben nachdenken, sowohl das Vergangene, wenn wir schon älter sind, oder eben das, was noch vor uns liegt, wenn wir jünger sind, dann eben damit einzuplanen, dass Gott nicht immer nur die riesengroßen Sachen vor Augen hat, sondern manchmal die Dinge, die uns wie Kleinigkeiten zu sein scheinen. Und dass es dann darauf ankommt, auch da treu zu sein, da auf Gott zu hören, das zu tun, was gerade dran ist. Vielleicht auch so mit dieser Motivation in den Tag hinein zu starten. Also auch nicht zu denken, jetzt ist schon alles gelaufen, sondern zu starten, ja, vielleicht kommt das noch. Und denkt daran, bei manchen kam das erst im hohen Alter. Wenn wir nicht etwas weiterlesen in der Weihnachtsgeschichte, dann sind ja Maria und Josef im Tempel in Jerusalem. Und da ist ja die Hanna und der Simeon, die werden beide erwähnt, beide schon im hohen Alter. Und deren Höhepunkt im Leben kam jetzt erst als Senioren. Der Höhepunkt, wo Gott sich das ganze Leben darauf vorbereitet war, waren diese 5 Minuten, wo sie dann das Baby Jesus genommen haben und gesagt, so, das ist der Sohn Gottes, auf den habe ich schon seit Jahrzehnten gewartet. Und ja, das war der Lebenshöhepunkt. Den Rest, den sie gemacht haben, war Vorbereitung dafür, Übung. Nicht? So bei 50 Jahre üben dafür, dass jetzt der Punkt dran ist, jetzt kommt das. Und etwas, was die meisten Leute ringsherum gar nicht so wahrgenommen haben. Wir lesen das heute in der Bibel, weil der Augenmerk speziell darauf gerichtet ist. Aber damals kamen ja ganz, ganz viele junge Ehepaare in den Tempel nach Jerusalem, weil das war ja, die mussten ja ein Opfer bringen für die Erstgeburt. Und dann waren da ja viele Leute in Israel, die Erstgeburten hatten, also sind die da gekommen. Also da war jetzt nicht Maria und Josef und alle schauen zu, was da passiert. Sondern müsst ihr euch eher so vorstellen, ganz viele Leute, die einen wollen beten, viele Leute mit kleinen Kindern und so. Und jetzt ist da Maria und Josef und die beiden wussten genauso, das ist der Punkt, jetzt werde ich von Gott gebraucht. Und mit dieser Motivation, dass Gott dich auch heute Morgen in dieser Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit, im nächsten Jahr gebrauchen kann, unabhängig vom Alter und unabhängig davon, ob du noch irgendwas ganz Großes machen kannst, vielleicht wird da was raus, vielleicht ja eben nicht, aber zu sehen, auch diese häufigen kleineren Sachen, wie bei der Maria, die spielen da eine ganz entscheidend große Rolle. Und wenn ich noch dritten Punkt, also neben der theologischen Perspektive, dass Gott hier einen Akzent setzen wollte, Jesus soll nicht nur normal, sondern von einer Jungfrau geboren sein, durch einen übernatürlichen Eingriff, und wir sollten bereit sein dafür, dass uns Gott eben gebrauchen kann, so in Kleinigkeiten, ist noch ein dritter Punkt, den ich dabei erwähnen will, und das ist jetzt ein bisschen anderer Akzent, nämlich dem, dass Gott überhaupt will, dass du bereit bist, dich in seinem Sinne von ihm gebrauchen zu lassen. Und das, obwohl es dir in diesem Moment vielleicht gar nichts bringt, sondern äußerlich dir möglicherweise sogar schadet. Also hier geht es nicht darum, sind die großen und die kleinen Sachen wichtig, sondern dass wir überhaupt bereit sind. Weil wir leben in einer Zeit, in der dir so ständig immer gesagt wird, ey, du bist wichtig und nichts darf dich zwingen, keiner darf dir irgendwie sagen, was du zu tun hast, sondern das muss alles aus dir herauskommen. Manche Leute sind auch total überfordert dann damit, weil sie sagen, ja, kommt jetzt aber nicht aus mir heraus. Ich überlege jetzt schon 5 Jahre, was ich studieren soll oder wenn ich heiraten soll, weiß ich immer noch nicht. Und und das ist manchmal richtige Überforderung. Und hier sehen wir ja gerade eine Stelle, da fragt Gott gar nicht, Maria, hättest du jetzt Lust, wie wäre es? Es gibt auch noch einen Bonus dazu, irgendwie, was weiß ich, ein neues Haus oder so. Und kommt gar nicht, sondern da kommt Gott durch den Engel, erscheint ihr und sagt aber, Maria, ich habe mir so gedacht, du bist die geeignete Frau. Also die Maria muss wirklich irgendwie was an sich gehabt haben, besonders fromm gewesen sein, hingegeben sein, dass Gott sie ausgewählt hat. Immerhin gab es auch noch ein paar andere 1000 Frauen in Israel, die Gott hätte wählen können, aber irgendwas muss an der Maria in den Augen Gottes ganz genau geeignet gewesen sein. Und das Wesentliche, was wir hier an dieser Stelle sehen, ist ja ihr totales Vertrauen auf Gott, trotz erstmal Rückfragen und so, und ihre Bereitschaft am Ende zu sagen, okay Gott, wenn du das willst, bin ich bereit, dass es so läuft. Also hier hat sie ihre eigene Interesse, ihre eigenen Wünsche zurückgestellt, um dann ganz darauf zu setzen, wenn Gott das wirklich so will, dann ist das auch besser. Dann ist das besser, als ich mir das vorstelle, obwohl sie erstmal ja über Jahre, Jahrzehnte hinweg gar nicht gesehen hat, wohin es führen wird. Denn was wir in der Bibel auch lesen, Jesus wuchs auf, aber scheinbar wuchs er relativ normal auf. Also das heißt, ein normales Kind, denn richtig die Predigten anfangen und die Wunder tun, das hat er ja erst im Alter von ungefähr 30 Jahren. Also 30 Jahre lang passiert jetzt gar nicht viel. Maria hat gar nicht gewusst, wohin es laufen wird, bis dann die ersten Wunder sind, Weinwunder zu Kana und dann ein paar andere, die dann darauf hinkommen. Und manchmal kann es genauso sein, auch in deinem eigenen Leben. Du kannst, so wie die Gesellschaft dir das sagt, versucht, alles in der Hand zu behalten. Ich bestimme über alles, ich entscheide über alles in meinem Leben. Und du wirst merken, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht gut. Manchmal fragst du dich später, warum habe ich jetzt so dumm entschieden? Sowohl im Beruf oder für sonst irgendwas. Und das ist ja eigentlich die Herausforderung, die wir als Christen immer wieder haben, wo wir nicht nur danach fragen, sondern auch bereit sind, gegen das, was ich in dem Moment empfinde oder fühle, zu sagen, Gott, ich glaube, du bist weiser als ich. Du weißt besser, was dran ist. Du willst auch durch mich irgendetwas in dieser Welt erreichen. Also nicht nur ich habe mein Projekt, das ist dann halt mein Leben und das ziehe ich durch. Und Gott ist noch dafür da, so etwas abzusegnen, dass alles gut läuft. Nicht, dass ich nicht krank werde, erfolgreich bin oder so. Das ist hier gar nicht das Bild, was wir in der Bibel haben. Also ich kenne keinen in der Bibel, der irgendwie so überlegt hat, so ich werde jetzt mal König und Gott, du betest, du machst jetzt dafür, dass ich König werde. Also das war dann eher schlecht. Sondern die Leute, die uns vorbildhaft vor Augen geführt werden, sind ja eher diejenigen, wo Gott da hineinspricht, mehr oder weniger deutlich, und die dann bereit sind, etwas zu tun, weil sie Gott mehr vertrauen als ihren eigenen Lebensplänen. Mehr vertrauen als das, was sie alles analysiert haben. Das fängt ja bei solchen Leuten im Alten Testament wie Abraham an, nicht? Wo er dann plötzlich hört, Abraham, Abraham, verlass das Land, aus dem du kommst, in ein anderes Land. Ich sage dir zwar nicht, welches Land und was da läuft, sage ich dir auch nicht, aber lauf erst mal los. Das war nicht dessen Lebensplan. Dessen Lebensplan war eher, ich bin aus einer großen, reichen Sippe, ich mache da mein Geschäft, ich habe da eine große Familie in Ur in Chaldea, das läuft da alles super und das läuft dann vollkommen anders. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel, dass Menschen bereit sind, sich auf Gott einzulassen, weil sie davon ausgehen, Gott hat eine größere Kompetenz, Gott hat mehr Möglichkeiten, Sachen zu überschauen und ich will bereit dafür sein, meine eigenen Pläne den Plänen Gottes unterzuordnen. In einer ähnlichen Formulierung mahnt uns auch der Apostel Jakobus im Neuen Testament dann dazu. Da sagt er nämlich, wenn es das nächste Jahr angeht, dann sollst du nicht sagen, im nächsten Jahr werden wir Geschäfte treiben und werden da und dorthin ziehen, sondern wenn, dann sollst du sagen, im nächsten Jahr werden wir Geschäfte treiben und da und dorthin ziehen, so Gott will und wir leben. Also was er damit sagen will ist, ja, wir dürfen durchaus Pläne machen, ist ja klar. Wir setzen uns nicht nur hin, sondern wir planen. Aber dann ist immer noch die Frage so, will Gott das denn eigentlich? Natürlich, dass ich lebe, ist auch eine Grundvoraussetzung, das ist ja auch, liegt an Gott wieder. Aber will Gott, dass ich das und das tue? Weil manchmal kann es so sein, gerade in einer Zeit, und der uns eben stark gesagt wird, du und deine Pläne sind so wichtig, da kann es sein, dass wir vielleicht an Gott vorbei planen. Dass wir Dinge einfach so planen, weil sie vielleicht mit unseren eigenen Eigenarten zu tun haben. Oder vielleicht sogar nur mit den gesellschaftlichen Trends. Da sind halt bestimmte gesellschaftliche Trends, von denen sind wir auch geprägt. Also denken wir so wie jeder. Was muss ich machen? Eine Weltreise. Und die Weltreise dokumentiere ich auf Instagram und dadurch kommen die Leute und geben mir das ganze Geld und oh, das ist die Lebenserfüllung. Da kann man sagen, ja, vielleicht für den einen oder anderen ist das dran. Aber vielleicht für den einen oder anderen auch gar nicht. Und hier einfach dafür offen zu sein, möglicherweise ist mein Plan, den ich habe, in Ordnung. Möglicherweise aber hat Gott für mich und für dich etwas anderes vor, und zwar unabhängig vom Alter, alt oder jung, solange das Leben halt noch dauert. Und dafür bereit zu sein, mach du mir klar, was jetzt dran ist und gib du auch mir die Bereitschaft, das zu tun und das selbst in einer Situation wie bei Maria, die erst einmal gar nicht erfolgreich aussieht, sondern die mir sogar Ärger bereitet. Denn die Maria war treu und was haben wir nachher? Ihr Verlobter will sie verlassen, die Familie macht Ärger, sie muss ihr Heimatdorf verlassen, um zur Maria zu gehen, weil halt so viel Stress da ist, denn die Leute haben jetzt bemerkt, die Maria ist schwanger und dann fängt es richtig an, die ganze üble Nachrede und all sowas. Also geht sie zu ihrer Verwandten danach nach Judäa. Und manchmal kann es eben auch so sein. Also das heißt, wenn wir uns auf die Sache Gottes einlassen, heißt das nicht immer, dass sich das gut anfühlt zu jedem Zeitpunkt, dass wir immer auch sofort sehen, wohin Gott dabei führt. Und dann brauchst du trotzdem diese Bereitschaft zu sagen, ich halte daran fest. Ich will nicht einfach so meine Sache durchziehen, sondern ich glaube, dass Gott besser weiß, was dir dran ist und was er auch mit mir machen kann und das zu jedem Zeitpunkt meines Lebens, egal ob alt oder jung, und dass da Gott mich gebrauchen kann. Ja. Das soll mal die Gedanken sein, die ich heute an euch weitergeben will, an dich weitergeben will, von der Maria und der Verkündigung durch den Engel Gabriel. Also ich habe versucht, euch etwas in die Szene mit hineinzunehmen, wo wir nicht genau wissen, zu Hause, am Brunnen, jedenfalls wäre privater Raum. Die Maria trifft plötzlich einen Mann, von dem sie im Laufe des Gesprächs merkt, das ist nicht irgendein Mann, sondern das ist ein Engel Gottes. Der sagt ihr, du wirst schwanger werden. Sie nennt erstmal ihre Bedenken. Wie kann das sein? Ich bin ja eine Jungfrau und so. Und dann lässt sie sich aber darauf ein. Das ist so die Geschichte, die wir da haben. Und dann habe ich versucht, drei Punkte herauszuarbeiten, von denen wir heute etwas mitnehmen können. Einmal so diese Größe Gottes, der hier nochmal so einen Akzent setzen will. Jesus wird nicht ganz normal geboren, sondern ich mache hier mal etwas ganz Spektakuläres, Außergewöhnliches, was bis dahin nur einmal, nämlich bei der Erschaffung von Adam und Eva, entstanden ist. Ich werde einfach so einen Menschen schaffen, ohne den rein biologischen Weg dabei zu gehen. Um dann deutlich auch zu machen, hier ist etwas ganz Besonderes, was passiert. So ein ganzer Neuansatz noch einmal. So ein erster, so ein zweiter Adam, der da nochmal hier auf der Erde entsteht, ist nicht einfach nur ein Mensch, der sich was einbildet. Ja, zweitens, in deinem Leben, da weißt du manchmal gar nicht, was die wirklichen Höhepunkte sind, was das wirklich entscheidend Wichtige ist. Deshalb lass dich gebrauchen, auch im Alltag. Also fixiere dich nicht nur so stark auf die großen Leistungen, die vielleicht für dich oder deine Umgebung als ganz besonders wichtig ansehen, gesehen werden, sondern dass Gott dich im Alltag gebrauchen kann, so wie die Maria hier, wo äußerlich gesehen nicht viel Spektakuläres passiert ist. Also äußerlich gesehen keine Schlachten geschlagen, keine Erfindungen gemacht, keine Firma gegründet oder so etwas. Und trotzdem, hier war es genau entscheidend wichtig. Und das fordert heraus, dass wir immer wieder im Alltag fragen, so was ist heute dran? Und vielleicht ist gerade das, was da passiert, wie wir uns da von Gott gebrauchen lassen, was in seiner Sicht von ganz besonders hoher Bedeutung ist. Ja, und dann noch dieser Punkt, gerade in einer Zeit, in der wir sehr stark herausgefordert werden, ich entscheide und ich bin der Alleinige, der entscheidet und keiner hat mir wirklich richtig was reinzureden und zu sagen, dass wir als Christen daran festhalten, doch genau diese Auffassung ist falsch. Wir gehen davon aus, Gott hat mir zu sagen und Gott wird mir immer wieder im Leben auch Sachen sagen, die mir nicht passen, die mir nicht sich gut anfühlen, die vielleicht in diesem Moment sogar negative äußere Auswirkungen haben. Und trotzdem, wenn ich weiß, es ist von Gott, sollte ich dem weiter nachgehen. Wenn mich Leute gerechtfertigt darauf aufmerksam machen, dass ich vielleicht mich verrenne, muss ich natürlich auch darauf hören, ist ja klar. Aber bei der Maria war die Sache ja ganz klar, denn hier ist der Engel erschienen und der hatte scheinbar sich so authentisch gegeben, dass sie daran keine Zweifel hatte, dass der von Gott ist. Und wenn ich jetzt wirklich klar bin, dann nicht überlegen, passt das in mein Konzept? Bringt das was davon? Bin ich jetzt emotional da positiv stimuliert? Sind die anderen, die Beifall klatschen oder so, sondern wo ich merke, so jetzt ist das dran zu tun, was Gott gesagt hat. Und diese Bereitschaft immer wieder im Leben zu haben, Herr Jesus, ich weiß zwar nicht genau wofür, aber ich habe ganz deutlich den Eindruck, das sollte ich jetzt tun, das ist dran, dann auch dabei zu bleiben, nicht zu stark eigene Wünsche oder die gesellschaftlichen Prägungen in den Vordergrund zu stellen. Ja, und da hoffe ich, dass für jeden etwas dabei ist, gerade im Denken an das nächste Jahr, wo Gott uns ja allen wieder neue Chancen gibt, in seinem Sinne zu handeln, entweder unsere eigene Sache durchzuziehen oder in seinem Sinne zu handeln und dann auch bereit sein, in den kleinen Dingen unseres Alltags zu sehen, dass Gott da auch unsere Treue will und will, dass wir in seinem Sinne reden, handeln, Menschen begegnen und so weiter. An dieser Stelle möchte ich gerne noch mit euch beten und Gott darum bitten, dass er uns Weisheit gibt, mit dem Gehörten richtig umzugehen. Ich bete. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir in der Bibel so viele ganz praktische, manchmal auch etwas seltsame Geschichten haben, wie die der Maria und des Engels, der ihr begegnet ist. Damals bist du Mensch geworden, gezeugt durch ein Wort Gottes im Bauch der Maria. Und irgendwie ist da etwas passiert, was wir biologisch nicht erklären können, vernünftig nicht erklären können und vielleicht auch gar nicht erklären sollen, weil du dadurch einfach deutlich machen wolltest, ich bin Gott und ich bin nicht nur irgendein Mensch. Wir danken dir dafür, dass du Mensch geworden bist, auf die Erde gekommen bist, um in unserer Gemeinschaft, Gesellschaft zu sein, um zu zeigen, wie sehr du uns liebst, die Menschen damals liebst. Danke dafür, dass du immer wieder Wege einschlägst, über die wir nur staunen können. Wir danken dir auch dafür, dass wir in deinem Leben irgendeine Rolle spielen, dass du uns da mit einbinden willst. Danke dir für das Vorbild der Maria, die in diesen scheinbar alltäglichen Sachen ihre eigenen Wünsche zurückgestellt hat und dann im Vertrauen auf dich und auf darauf, dass das richtig ist, was dort passiert, bereit war, schwanger zu werden, auch wenn sie wusste, dass es lauter Ärger gibt in ihrem Leben. Wir möchten dich bitten, dass du uns diese Treue gibst, dass da, wo wir unsere eigenen Pläne haben, dass wir die bereit sind, in Frage zu stellen und zu korrigieren, wenn wir wissen, dass du eigentlich was anderes mit unserem Leben vorhast, weil wir dir zutrauen, dass du besser Bescheid weißt, was für uns und für alle anderen gut ist als wir selbst. Wir möchten dich auch bitten darum, dass wir diese alltäglichen Begegnungen, in denen wir drin sind, schätzen und mit deinen Augen sehen, dass wir sehen, wo du wirksam sein willst durch uns und mach du uns auch dazu bereit und öffne du uns die Augen, wo in den der Begegnung mit dir, in der Begegnung mit anderen Menschen hier, in der Gemeinde, aber auch in unserem Alltag, wo du da uns gebrauchen willst und wo das aus deiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, sogar ja so wichtig wie bei der Maria, dass es uns bis heute aufgeschrieben ist. Mach du uns bereit dafür, auch da treu zu sein, auch da uns gebrauchen zu lassen, nicht nur bei den großen Fragen im Leben, nicht nur bei den Entscheidungen über Beruf oder Partner oder sonst etwas, sondern auch bei den Begegnungen so im Alltag, so wie die Maria bereit war, im Alltag dich sprechen zu lassen, treu zu sein dabei. Lasst uns auch da treu sein in unserem Alltag. Amen.